Wunderschönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Dass wir nicht der Mittelpunkt des Universums sind, ist das eine. Das andere ist es, auf demselben Ast zu sitzen wie ein Affe. Nutzt es da zu wissen, dass wir uns immerhin in rund 1% des genetischen Codes von dem behaarten Wesen neben uns unterscheiden? Was bedeutet dieses 1% und was bedeutet die Nähe? Unser Thema heute: Affenmenschen, Menschenaffen, ein Gespräch unter Verwandten. Deshalb begeben wir uns zuerst auf die Spurensuche nach uns selbst. Wer sind unsere menschlichen Vorfahren? Dann untersuchen wir einen der Hauptunterschiede zwischen uns und den Affen. Die Sprache. Warum können Affen nicht, was wir können? Und doch haben Affen bereits eine Kultur. Wie weit gehen ihre Fähigkeiten, bewusst und sozial zu handeln? Und zu guter Letzt fragen wir, warum wir die Natur zerstören und mit ihr unsere tierischen Verwandten ausrotten. Die Frage ist ja, ob man diese Entwicklung noch aufhalten kann, aber dazu später. Und da begrüße ich Ihnen herzlich im Studio, Friedemann Schrenk. Hallo. Ja. Vielleicht sollte ich noch sagen, Leiter der paläoanthropologischen Abteilung des Senckenberg-Museums und Professor in Frankfurt am Main. Was ist denn Ihr bedeutendster Fund gewesen?
Das war ein Unterkiefer. Das klingt vielleicht nicht so viel, aber es ist der älteste Teil eines Menschen, eines Urmenschen. Also der älteste, 2,5 Millionen Jahre alt bis zum heutigen Tag. Der älteste Rest eines Urmenschen überhaupt gefunden wurde. In Afrika natürlich.
Was mich immer wieder erstaunt, ist, wie man aus sowas auf die Lebensweise unserer Vorfahren, vielleicht sogar auf den ganzen Menschen, schließen kann.
Naja, also wenn man nur einen einzigen Fund hätte, wäre das schwierig. Aber wir haben ja inzwischen hunderte, wenn nicht tausende Fragmente von diesen Hominiden, von diesen Urmenschen, Vormenschen, Frühmenschen, auch in Afrika. Das heißt, es ist ein Gesamtbild, was sich da entwickelt. Wir können aus den Zähnen zum Beispiel schon sehen, was die gegessen haben. Mhm. Ja. Wir können aus der Anatomie, also aus der Form zum Beispiel von Oberschenkelknochen sehen, ob sie aufrecht gegangen sind, ja, und so. Also das heißt, wir können Funktionen überprüfen. Ne? Was können diese Vormenschen, was haben die gemacht? Ja? Und daraus ergibt sich ein Gesamtbild, ne? Dann auch über die Zeit an verschiedenen geografischen Stellen. Ja? Und das Bild vervollständigt sich im Laufe der Zeit.
Ich finde das immer wieder, wenn ich also in Bücher gucke, finde ich das super kompliziert, die verschiedenen Äste und so weiter. Aber es gibt ja so ein paar einschneidende Veränderungen, die so grobe Richtungen markieren.
Naja, im Grunde ist es ein Stammbusch, ja, an verschiedenen Stellen, verschiedene Populationen. Aber im Grunde kann man es auch vereinfachen. Man kann sagen, okay, am Anfang, so vor 8 bis 6 Millionen Jahren, haben die Vormenschen gelebt, ja, und die sind aufrecht gegangen. Ja, sonst hatten sie noch ein kleines Gehirn. Und dann kam es zu einer Klimaveränderung. Ja. Schon der aufrechte Gang ist eigentlich erfolgt aufgrund einer Klimaveränderung, ja, in dem nämlich der tropische Regenwald zurückgegangen ist. Und es gab aber noch eine weitere Klimaveränderung vor ungefähr 2,5 Millionen Jahren. Ja. Und da wurde es in Afrika sehr trocken. Ja. Das Nahrungsangebot hat sich verändert. Also es waren dann überwiegend so hartfasrige, hartschalige Pflanzen, ja. Und das war eine ganz spezielle Situation. Wie gesagt, das kann man sogar auf 200.000 Jahre eigentlich genau eingrenzen. Das war zwischen 2,6 und 2,4 Millionen Jahren. Und da gab es nun offensichtlich zwei Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem. Ja. Und zwar das eine, das sind diese Nussknackermenschen, ja, die also hier einen solchen Knochenkamm hier auf dem Schädel haben.
Ja. Da setzt dann die Muskulatur
an. Ja, genau, die Kaumuskulatur, die geht bis auf den Schädel, bis oben drauf, ja. Also bei uns, ne, bis oben drauf. Und die haben also wie Nussknacker, ja, wie Nussknackergebiss, haben die mit riesengroßen Zähnen, die dreimal so groß wie bei uns heute waren, ja, haben die diese hartfasrige, hartschalige Nahrung klein gemahlen, ja. Mhm. Das war die biologische Lösung des Problems. Aber gleichzeitig gab es auch eine ganz andere Lösung, ja. Und das waren die ersten Steinwerkzeuge. Ja?
Also die übrigens super in der Hand liegen. Ich meine, das sind ja Originale. Wenn man die in die Hand nimmt, die sind gemacht für eine Hand.
Ja, genau. Und das sind also dann Werkzeuge, mit denen, ne?
Die Nüsse oder was auch
immer. Ja, die hartfasrige Nahrung klein gehackt wurde. Und also der Beginn waren diese Werkzeuge. Und das waren dann sozusagen diese hier, ne? Das war der Beginn der Gattung Mensch. Ja? Und zu dieser zu dieser Art Homo rudolfensis gehört auch unser Fund aus Malawi, der älteste dazu. Und interessant ist, das ist biologische Evolution.
Mhm, ja? Also über DNA weitergegeben.
Genau, von Generation zu Generation geht es ja langsam und so. Ne? Aber hier, ne, um das zu entwickeln, muss ja auch Information weitergegeben werden. Ja? Und das geht dann über die Sprache. Und das ist kulturelle Evolution. Mhm. Ja? Und das beginnt vor, kann man ziemlich genau sagen, vor 2,6 bis 2,4 Millionen Jahren.
Also Sie würden ganz klar sagen, die Leute, die das gemacht haben hier, die müssen sich darüber verständigt haben, in irgendeiner Form, wie man das am besten macht und das auch weitergegeben haben.
Ja, und die Information ist ja auch hier drauf gespeichert. Ja? Die Information, was damit gemacht wird, ne?
Klar.
Das ist zum ersten Mal externe Informationsspeicherung. Ja?
Steinzeit-Festplatte.
Genau, und das ist ein Betriebssystem, das war aber eine Million Jahre lang stabil, ja, im Gegensatz zu unseren heutigen Betriebssystemen.
Stimmt, die kann man nach 10 Jahren eigentlich vergessen.
Nach einem Jahr schon.
Okay, wir reden gleich weiter. Wenn man nach den Hauptunterschieden zwischen Affen und unseren Vorfahren fragt, wird ein Merkmal immer wieder genannt, die Sprache. Wir haben gerade selber drüber gesprochen. Sprache kann man jedoch nicht ausgraben, zumindest solange sie nicht als Schrift vorliegt. Hier haben wir gesehen, sie kann auch in einer anderen Form vorliegen. Die DNA-Analyse allerdings, die kann nur bis zu einem gewissen Grad Ersatz für die Archäologie sein, indem man sozusagen in unserem Erbgut oder dem der Schimpansen etwa nach etwas gräbt, das erklären kann, warum wir Sprache haben und so leicht erlernen anscheinend, Affen aber nur schwer oder gar nicht.
Warum können unsere nächsten Verwandten nicht sprechen? Am Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie versucht man, diese Frage zu beantworten. Die Anatomie, das heißt die Ausbildung des Sprechapparates, scheint dabei keine wesentliche Rolle zu spielen.
Es ist zwar richtig, dass der Kehlkopf beim Menschen weiter runtergewandert ist und das vielleicht sozusagen ihm ermöglicht, besser zwischen verschiedenen Vokalen Laute zu bilden. Aber im Prinzip spricht nichts dagegen von der anatomischen Perspektive, dass auch ein Schimpanse sprechen kann. Auch Schimpansen vokalisieren natürlich auch, aber diese Vokalisierungen sind vielleicht eher sehr stark gekoppelt an emotionale Reaktionen, wie bei uns Lachen oder Schreien oder Weinen. Das heißt, Schimpansen vokalisieren häufig in emotional relevanten Situationen und steuern diese Vokalisierung nicht willentlich. Was beim Menschen passiert sein muss, ist, dass dieser ganze Sprechapparat unter die willentliche Kontrolle gekommen ist.
Wie kam es zu dieser willentlichen Vokalisierung, mit der sich Sprache überhaupt erst erlernen lässt? Ein entscheidender Unterschied liegt vermutlich in einer Variante des sogenannten FOXP2-Gens. Ist es bei Menschen beschädigt, können sich Artikulation und Sprachverständnis nur eingeschränkt entwickeln. Das FOXP2-Gen ist bei allen Wirbel- und Säugetieren vorhanden, aber in den letzten 6 Millionen Jahren hat es sich bei Menschen an 2 Stellen verändert. Um diese Veränderung besser zu verstehen, untersucht Ehnert die Funktion dieses Gens bei Mäusen.
Wenn man Mäuse macht, denen eine Kopie von diesem FOXP2-Gen fehlt, dann sind die an sich ganz bestens gesund, so letztendlich wie die Menschen auch. Und man findet aber, dass diese Mäuse, dass deren motorisches Lernen, wenn die auf so einem laufenden Rad sich bewegen, dass das sozusagen betroffen ist. Das heißt, es könnte sein, dass vielleicht sozusagen die motorische Kontrolle, die beim Menschen sozusagen sehr wichtig und zentral ist, um Sprache zu lernen, in diesem Mausmodell sozusagen sich auf die 4 Pfoten überträgt und darüber nachweisbar ist. Weil Mäuse sprechen ja nicht und werden auch nicht sprechen, wenn man sozusagen ihnen eine menschliche Version des FOXP2-Gens einpflanzt.
Genau das aber hat Ehnert gemacht. Ob und wie sich das angeborene Ultraschallpiepsen seiner Mäuse durch das menschliche FOXP2-Gen verändert hat, darüber möchte er sich zurzeit noch nicht äußern. Eines steht aber fest: Das Zusammenspiel der Gene ist äußerst komplex und FOXP2 ist vielleicht nur ein kleiner Mosaikstein bei der Entstehung der menschlichen Sprachfähigkeit.
Natürlich gibt es keinen einzelnen Knopf, der sozusagen plopp macht und das Ding und man kann sprechen. Es ist vielleicht so, wie man sich vorstellt, wie kommt man von einem Leiterwagen zu einem Mercedes. Da gibt es viele verschiedene Komponenten, die zusammen interagieren und dann die Eigenschaften eines Autos ausmachen.
Die Evolution dreht an verschiedenen Knöpfen, sagt Ehnert. Dabei hat sich das Gehirn des Menschen schneller entwickelt als beim Schimpansen und damit seine neuronalen Verschaltungen und kognitiven Fähigkeiten. Imitation und soziales Lernen sind beim Menschen viel stärker ausgeprägt. Doch Evolutionsforscher sehen darin nur graduelle Unterschiede. Immerhin sind auch Affen in der Lage, Begriffe und Symbole miteinander zu verknüpfen und bis zu 200 Begriffe zu lernen. Nur, sie können diese Wörter eben nicht produzieren.
Interessant ist, dass immer, wenn man sozusagen nach qualitativen, so richtigen scharfen Bruchpunkten zwischen Menschen und unsere nächsten Verwandten gesucht hat. Ist das, sobald man näher hingeguckt ist, haben sich diese qualitativen Brüche immer in quantitative Unterschiede geändert. Das heißt, was auch nicht sehr erstaunlich ist, weil Dinge fallen halt nun mal nicht vom Himmel. Das heißt, alle Eigenschaften, alle auch kognitiven Eigenschaften, die wir haben, sind sicherlich zu einem Teil eben auch schon angelegt in unseren Vorfahren und damit auch angelegt in Menschenaffen, aber haben sich eben quantitativ so verändert, dass am Schluss qualitative Unterschiede wie unsere kognitiven Fähigkeiten rauskommen.
Der Evolution des Sprechens kommen die Forscher langsam auf die Spur. Völlig unklar ist jedoch, was sich menschenspezifisch geändert hat, um eine Grammatik auszubilden und in abstrakten Symbolen zu denken.
Da möchte ich Ihnen zwei weitere Gäste der Sendung vorstellen. Herrn Schrägen kennen Sie ja schon. Und zwar Hans-Jörg Reinberger. Schönen guten Abend. Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Er hat sich vor allem auch mit der Entwicklung der Biowissenschaften befasst. Und Volker Sommer. Schönen guten Abend. Anthropologe und Affenforscher, Primatologist heißt das, wo Sie herkommen, ist nämlich Professor für evolutionäre Anthropologie am University College in London. Ich habe immer wieder in Büchern gelesen, wenn man versuchen würde zu bestimmen, ist das ein Knochen von einem Affen oder einem Übergänger oder vielleicht schon Menschen, dass es immer eben eine besondere Rolle spielen würde, irgendwie Hinweise auf Sprache zu finden. Wir haben eben gehört, dass das praktisch nicht möglich ist. Ist das jetzt ad acta gelegt?
Ja, wenn man Zungenbeine finden würde, vielleicht könnte man was aussagen. Man hat aber nur ein einziges, ja, kann man also sowieso nicht viel aussagen. Und generell sind, glaube ich, die Unterschiede gar nicht so groß.
Wie hat das die klassische Evolutionsbiologie gesehen?
Also ich denke, Sprache ist ja ein ungeheuer komplexes Phänomen, jedenfalls so, wie sie sich eben beim Menschen letztlich entwickelt hat, die auch ganz unterschiedlichen Funktionen dienen kann, zum Beispiel auf Dinge zu verweisen oder etwa eine andere Funktion der Sprache ist, Dinge darzustellen. Und ich glaube, wenn man über Sprache spricht, müsste man vielleicht ein bisschen diese unterschiedlichen Funktionen sich etwas näher anschauen und dann überlegen, was können wir da jetzt möglicherweise in die vorzeitliche Situation zurückprojizieren, was für ein Element von Sprache ist vielleicht im Sozialverhalten dieser Affenpopulation eben präsent durchaus. Auf der anderen Seite glaube ich kaum, dass man bisher auch wahrscheinlich nicht in Experimenten gesehen hätte, dass so etwas wie sprachliche Artikulationen vorkommen, die darstellenden Charakter hätten. Das scheint mir eher eine Sache zu sein, die möglicherweise dann in der Evolution zum Menschen hin viel später stattgefunden hat und vielleicht sogar erst verknüpft ist mit den ersten Produktionen von Kunst.
Aber erst vor 40.000 Jahren.
Vor 40.000 Jahren.
Ja, aber wir haben schon vor 2 Millionen Jahren.
Was aber bedeuten
Jahren,
würde, es gibt eine sehr lange Entwicklungspause und es gibt eben nicht diesen Fulgurationspunkt, wo dann sozusagen alles plötzlich da wäre.
Was haben Sie denn an Sprache erlebt?
Also ich denke, dass die Frage eigentlich sehr schön zeigt, dass wir immer noch so ganz uralte 19. Jahrhundert Essentialisten sind.
Ich hab's befürchtet.
Wir wollen immer irgendein Merkmal finden, was denn nun sagt, das sind jetzt nun die Menschen und da ist die Grenze und dann kommen nun die Affen. Und ich bin nun mal bekennender Gradualist. Für mich sind alle diese Fragen eigentlich Auswuchs einer völlig falschen Philosophie. Ich halte es für viel, viel fruchtbarer, nach Übergängen zu suchen, Unterschiede da zu betonen, wo sie da sind, Gemeinsamkeiten da zu betonen, wo sie da sind. Aber die Suche nach irgendeinem Merkmal, was uns nun wirklich von anderen Kreaturen unterscheidet, ist ja schon deshalb eigentlich irreführend, weil wenn Evolution stattgefunden hat, dann war es ja nicht, wie auch in dem Film der Herr Ehnert so schön sagte, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das hat sich ja entwickelt, irgendwie, aus irgendwelchen Vorstufen. Und auch wenn wir so Begriffe nehmen wie Fulguration, also ein Blitzschlag und alles ist nun ganz anders, so war der Prozess nicht. Und selbst wenn wir sagen, naja, das ist ganz schnell gegangen, das hat nur 20.000 Jahre gedauert oder so, nicht? Das ist ja auch schon eine Weile.
Aber deshalb sind Sie auch dafür, nicht von Homo sapiens zu reden, sondern ganz konsequent von Pansapiens.
Nicht unbedingt. Es geht mir darum, dass wenn man ganz geringe genetische Unterschiede hat zwischen zwei Lebensformen und sagen wir mal da kann man sich auch streiten, ob es nur 0,4% ja, vielleicht klar. sind zwischen Schimpansen und Menschen. Und wir hätten jetzt zwei Käferarten und da wären das 0,4%. Dann käme kein Mensch auf die Idee, die in zwei verschiedene Gattungen zu tun. Dann würde man sagen, okay, das ist eine Gattung. Nun kann man aber darüber streiten. Ich bin auch aus politischen Gründen dafür, dass wir umbenennen die Schimpansen in Homo troglodytes, ja, dass die also mit uns in eine Gattung gehören, so wie sie ja jetzt mit uns auch in eine Familie schon gehören. Das sind Hominide, da streitet keiner. Hätten wir hier für 25 Jahren gesessen, dann hätten alle gesagt, aber das ist doch ganz selbstverständlich eine andere Familie und Menschen sind Hominiden.
Was man ja bei Käfern machen würde oder bei irgendwelchen lebenden Viechern, zu gucken, ob die sich untereinander vermehren können. Und was wir ja wissen von den Neandertalern und unseren Homo-Stämmen ist, dass sie sich nicht vermehrt haben, offensichtlich.
Nein, ja, aber das ist nicht unbedingt, also da gibt es ja auch viele Dinge. Also dieses Merkmal würde ich gar nicht so unbedingt nehmen, diese Kreuzbarkeit. Aber ich muss doch nochmal sagen, also die Sprache beim Menschen ist natürlich schon... zumindest seit 40.000 Jahren, ja, vielleicht doch noch was anderes als alles das, was sich vorher entwickelt hat. Also ich würde schon sagen, okay, auch vor 2 Millionen Jahren, ne, also die langsame Entwicklung der anatomischen Sprechfähigkeit und der Sprache bei Menschen kriegt aber doch noch mal eine andere, also gerade diese symbolhaften Dinge, ja, also wo auch dann Kunst und Musik dazu gehört, da passiert irgendwas vor 40.000 Jahren, was dann zu Homo sapiens führt, was also bei den Schimpansen eindeutig nicht passiert ist. Ja?
Kann man drüber streiten, ja, es kommt immer drauf an. Ja,
darüber würde ich gerne streiten. Denn das
ist es bei den Schimpansen passiert? Ich meine, das ist ja der Punkt dann.
Naja, das kommt darauf an, was ich miteinander vergleichen will und wie ich das definiere. Also ich kann nur wieder sagen, nur Menschen haben Kultur, weil nur Menschen haben einen Kölner Dom gebaut. Dann ist wieder in Tasmanien keine Kultur. Oder nur wenn ich eine Rakete zum Mond schicken kann, habe ich Kultur. Ich weiß nicht, wie ich Raketen baue. Ich habe keine Kultur. Oder nur wenn ich Chinesisch spreche, dann habe ich eine richtige Sprache. Der Rest ist Gestotter, also dieses Seltsame, was wir machen. Das hängt ja sehr ganz stark von der Definition ab.
Ja. Deswegen glaube ich, dass es ja eben interessant wäre, wenn man Sprache immer nur als sozusagen ein völlig homogenes Phänomen betrachtet, dann beraubt man sich vielleicht überhaupt der Möglichkeit, diese Differenzierung zu machen.
Ja.
Wenn man, ja, und ich glaube übrigens auch, dass die, sagen wir mal, ich finde das wunderbar, wenn man in der Lage ist, wie in dem Film eben gerade gezeigt, genetische Komponenten zu isolieren, die in der einen oder anderen Weise, sagen wir mal, zu den Vorbedingungen offensichtlich gehören in der genetischen Ausstattung, um sprechen zu können.
Wobei aber ich verdammt gerne wüsste, wie es mit den Mäusen
aber erklären ist. Aber erklären tut uns über das Phänomen der Sprache als solches etwas erklären, tut uns das natürlich nicht.
Ja.
Das gibt uns etwas, gibt uns Informationen über die biologischen Voraussetzungen dafür, dass ein Organismus irgendwann einmal hat anfangen können, eine Sprache zu entwickeln. Aber das Phänomen zu erklären, da müssen wir, glaube ich, an anderer Stelle suchen als im Genom.
Also benutzen Schimpansen Symbole?
Naja, was der Herr Inert sagte, ein großer Unterschied sei ja, die würden nur dann, wenn sie Emotionen haben, Gefühlsausbrüche, dann würden sie Laute produzieren. Und nicht nur Schimpansen, sondern sogar bereits Meerkatzen sind in der Lage, referenziell zu vokalisieren. Das heißt, die haben bestimmte Laute, die beziehen sich auf bestimmte Zusammenhänge. Und jetzt können sie, das wusste man jetzt schon seit 25 Jahren, seit 2 Jahren wissen wir durch unsere Forschung in Nigeria, dass die diese Laute auch kombinieren können in einer einfachen Grammatik. Einfach sage ich deshalb, weil es für uns so wahnsinnig schwierig ist, die zu verstehen und die zu entschlüsseln. Und je nachdem, wie diese Laute kombiniert sind, bedeuten die was anderes. In einem Zusammenhang bedeuten sie, okay, lass uns nach unten fliehen, weil von oben kommt der Adler. Wenn ich sie anders kombiniere, dann weiß jeder, lass uns durch den Regenwald durchwandern, 200 Meter weiter bis zum nächsten Fruchtbaum. Und ich glaube mal, dass vieles von unserer Arroganz auch damit zusammenhängt, dass es so sehr schwierig ist, mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Nicht? Also ich weiß ja auch gar nicht, was Sie oft wollen, Herr Skogel.
Ach, wenn wir uns ein bisschen unterhalten, kriegen wir das raus, glaube ich.
Ich sag nur.
Ist nicht so schwer. Machen wir mal einen Schnitt an der Stelle und bleiben beim Max-Planck-Institut, da waren wir ja eben. Im Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig wird ja auf vielfältige Weise die Frage untersucht, was uns Menschen, unsere Vorfahren und die mit uns nah verwandten Affen möglicherweise dann doch unterscheidet. Die DNA-Analyse, die Svante Paabo berühmt gemacht hat, ist ja nur ein Puzzlestein. Der amerikanische Anthropologe und Verhaltensforscher Michael Tomasello ist in Leipzig Direktor für Vergleichende und Entwicklungspsychologie. Und in seinem neuesten Buch über die Ursprünge der menschlichen Kommunikation geht er unter anderem der Frage nach, warum wir leicht einem Kind mit Zeigen oder auch mit Blickkontakt etwas signalisieren können, nicht aber einem Affen. Irgendwo muss also ein Bruch, Sie haben das eben auch angesprochen, Herr Schrenk, in der Kommunikation stattgefunden haben, der zu einem spezifischen Unterschied zwischen uns und den Affen, jetzt sage ich was Ihnen nicht gefällt, Herr Sommer, geführt hat. Da reden wir gleich drüber. Obwohl er selten Interviews gibt, hat Michael Tomasello für uns eine Ausnahme gemacht und die Frage für uns beantwortet.
Ich glaube, dass wenn man ein menschliches Baby allein irgendwo auf einer einsamen Insel aussetzt und es auf irgendeine magische Weise Nahrung erhält, werden sich seine kognitiven Fähigkeiten, wenn es erwachsen ist, nicht sonderlich von denen anderer Affen unterscheiden. Aber wenn Kinder in einer Kultur aufwachsen, dann lernen sie Sprache, sie lernen arabische Zahlen, Arithmetik, sie lernen Lesen und Bilder zu interpretieren, alles Mögliche zu tun. Wir können auf das Wissen und die Fähigkeiten, die andere Menschen zuvor entwickelt haben, aufbauen. Wenn man nicht einmal eine Bezeichnung für mathematische Zahlen hat, was würden Sie auf sich allein gestellt erfinden? Ihre quantitativen Fähigkeiten würden denjenigen von Schimpansen sehr ähneln. Schimpansen können größere und kleinere Mengen erkennen. Sie können erkennen, wenn man drei Gegenstände in einen Eimer legt und zwei Gegenstände in einen anderen. Sie können sich auch daran erinnern. Wir haben also eine ganze Menge quantitativer Fähigkeiten gemein. Aber in einer Kultur lernen wir Algebra und Rechenmethoden, weil wir auf das Wissen aufbauen können, das andere zuvor entwickelt haben.
Wie wichtig ist denn der Blickkontakt, überhaupt das Blickverhalten, für die Entstehung von Kooperation?
Die gemeinsame Wissensgrundlage bei Kooperationen beruht auf einer gemeinsamen visuellen Aufmerksamkeit. Zum Beispiel, wenn wir beide auf einen bestimmten Gegenstand schauen und wissen, dass unser beider Aufmerksamkeit auf das gleiche Objekt gerichtet ist. Aber wir Menschen sind an dem Punkt angelangt, an dem wir daraus ein gemeinsames Verständnis entwickelt haben, das bei weitem über die visuelle Wahrnehmung hinausgeht. Wenn Sie und ich ein Geheimnis haben, zum Beispiel wollen wir für jemanden eine Überraschungsparty machen und die Person, für die Sie diese Party vorbereiten, kommt in den Raum und sagt, ich fahre am Freitag nach Berlin. Müssen wir uns nicht einmal ansehen. Wir wissen, was der andere denkt. Wir wissen, oh mein Gott, wir planen doch die Überraschungsparty. Und Sie wissen, dass ich weiß, dass Sie diesen Rückschluss ziehen. Dieses gemeinsame Wissen kommt eigentlich von konkreten gemeinsamen Handlungen. Und an einem bestimmten Punkt wird daraus ein gemeinsames Wissen und damit eine gemeinsame Wissensgrundlage.
Wie glauben Sie, ist dieses Wir-Gefühl entstanden?
Ich denke, dass die Menschen irgendwo auf ihrer Entwicklungslinie zwangsläufig kooperieren mussten. Menschenaffen und Affen kooperieren in vielen verschiedenen Situationen. Ich glaube aber, die Struktur dieser Kooperationen sind andere als bei der menschlichen Variante. Es kam ein Punkt, an dem Menschen, wenn sie nicht kooperiert hätten, keine Nahrung gefunden und somit nicht überlebt hätten. Und es gab Klimaveränderungen oder Invasionen von anderen Konkurrenten, die ihm sein Essen weggenommen haben. Und so geschah es, dass Menschen gemeinsam auf die Jagd gingen und vielleicht taten sie sich auf vielerlei Arten zusammen. Vielleicht wollten sie sich Honig aus einem Bienennest hoch oben aus einem Baum holen und mussten dafür auf die Schultern eines anderen steigen. Es gab viele Situationen bei der Nahrungssuche, die eine Zusammenarbeit erforderten. Und jeder, der diese Kooperationstechniken schlecht beherrschte, konnte allein nicht überleben.
Wie wird sich Kooperation in einer globalisierten Welt verändern, beispielsweise durch die Entwicklung des Internets?
Kultur entwickelt sich, aber diese Entwicklung wird begrenzt durch unsere Fähigkeiten in puncto Kooperation und Kommunikation, die wir in kleinen Gruppen gelernt haben.
Das ganze Interview gibt es auf unserer Internetseite www.dreisat.de/Skobel. Und jetzt muss Herr Sommer reden, weil er vehement widersprechen will.
Also der Herr Tomasello ist deshalb ein exzellenter Wissenschaftler, und das meine ich nicht ironisch, weil er sich Versuche ausdenkt, die es gegebenenfalls erlauben, seine Theorien zu widerlegen. Mhm. Vor 10 Jahren ist er angetreten und hat gesagt, Menschenaffen oder andere Primaten als Menschen sind nicht in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen. Mhm. Die können sozusagen kein Gedankenlesen betreiben. Wenn ich also denke, naja, ich weiß, was sie wollen oder so. Das könnten die nicht.
Second order.
Ja, und dass diese Intentionalität bei anderen herauszulesen, das können Menschenaffen auch. Das hat Herr Tomasello mittlerweile ganz klar belegen können mit seiner Arbeitsgruppe. Jetzt ist ihm geblieben, weil er nämlich nach meiner Meinung jemand ist, der gerne fahndet wirklich nach dem, was Menschen und andere Tiere unterscheidet. Was ihm geblieben ist, ist jetzt zu sagen, naja, wir können uns zwar in andere hineinversetzen, aber was Menschenaffen nicht können, ist, dass die gemeinsam was planen. Die haben nicht so eine kollektive Intentionalität. Die könnten nicht zusammen Fußball spielen. Die können vielleicht ein Fußballspiel anschauen und sagen, na, ich weiß, dass der sich auch so freut, wenn der Fußball guckt. Aber im Fußballspiel spielen könnten die nicht.
Aber sie können miteinander jagen. Das geht, funktioniert zwar ein bisschen anders, hat er mir auch erklärt, aber
genau.
Geht in
die Richtung. Genau, da würde ich zum Beispiel schon mal widersprechen und sagen, was ist denn nun mit dem gemeinsamen Jagen? Das ist eine kollektive Geschichte. Mhm. Aber viel entscheidender ist, dass die Schimpansen einen jahrelang dauernden Ausrottungskrieg gegen Nachbargruppen führen. Und das sind Koalitionen von Männchen, die nach meiner Meinung in die Zukunft denken. Mhm. Und die nach meiner Meinung genau dieses kollektive Wir-Gefühl haben müssen, damit das irgendwie zum Erfolg führen kann. Insofern würde ich jetzt diese Fähigkeit zur Wir-Kooperation weiter zurück verlegen wollen in der Evolutionsgeschichte und behaupten, das konnten unsere gemeinsamen Vorfahren auch schon.
Also wir haben eben hier über die Experimente geredet und Herr Sommer hat gesagt, ja, klar, die Affen brauchen Stress, dann können sie richtig gut kooperieren und sogar auf Zeigen reagieren.
Also das ist für Schimpansen speziell schwierig zu verstehen, dass ihnen jemand wirklich helfen will, weil so das halt im natürlichen Lebensraum nicht vorkommt in deren Gemeinschaften. Nicht? Die helfen einander nicht in dem Sinne, wie wir das tun. Was aber nicht bedeutet, dass sie nicht kooperieren würden. Aber wenn dann halt jemand kommt und tut sie in eine völlig unnatürliche Situation hinein, dann muss man sich nicht wundern, wenn deren Denkapparat nicht so anspringt, wie er das unter natürlichen Bedingungen tun würde.
Ich weiß, das ist jetzt ein kleiner Sprung, aber wir sind ja beim Thema Kooperation. Sie haben
die Kooperation, das muss ich kurz nochmal anmerken, wenn wir die Fossilien anschauen, ja, wenn wir so 5-6 Millionen Jahre zurückgehen, dann sehen wir, das Erste, was passiert in der ganzen Evolution des Menschen, ist, dass die Eckzähne verschwinden, ja, die großen Eckzähne, die also ja einerseits Tötungsinstrumente, dann Drohgebärden und so was, die sind weg. Ja, das passiert noch, bevor der aufrechte Gang entsteht. Das heißt also ganz am Beginn der Menschheitsentwicklung, ja, muss etwas passiert sein, wo es mehr eben auf Kooperation anstatt auf Konfrontation angekommen ist. Ja.
Also Eckzähne heißt reißen, oder?
Ja, ich meine, Schimpansen nutzen die auch als Tötungsinstrumente, ja, sind aber auch natürlich für Drohgebärden da. Ja.
Das heißt, wenn die weg sind?
Die sind weg, das ist das Erste, was passiert vor 6 Millionen Jahren, dass diese Eckzähne verschwinden. Ja.
Das heißt, man muss irgendwie die Auseinandersetzungen dann sozialtaktisch lösen, genau. Ja? Also durch Zusammenarbeit.
Wir reden doch im Grunde genommen jetzt darüber, wie, also weil wir Menschen uns einbilden, wir sind qualitativ irgendwie höher stehender, wie Quantitäten in Unterschieden, die sich addieren, Qualitätsunterschiede ausmachen. Was sagt denn Evolutionsbiologie dazu oder Geschichte?
Nun, also ich bin ja hier sozusagen in dieser Runde vielleicht ein exotischer Baustein, weil ich eben weder in der Primatenforschung noch in der Paläanthropologie mein Zuhause habe, aber ich habe vorhin jetzt gerade versucht, ein bisschen diesen Film zu verfolgen, und es ist mir eine Sache aufgefallen, die ich gerne von Ihnen wissen möchte, wie Sie sich dazu stellen. Es wird in dem ganzen Film mehr oder weniger die Tatsache, dass man hier ein teilweise sogar sehr ausgeprägtes Sozialverhalten in diesen Affenpopulationen beobachten kann, gleichgesetzt damit, dass sie Kultur hätten. Also die beiden Termini, die beiden Begriffe Sozialverhalten und Kultur wird mehr oder weniger synonym verwendet. Und ich frage mich, ob wir uns da nicht eine Differenzierung begeben, die uns vielleicht auch helfen könnte, ein bisschen besser noch zu verstehen, wie dann die eben hominide Entwicklung insgesamt zustande gekommen ist. Weil ich persönlich würde jetzt sagen, wenn wir über Kultur sprechen, dann brauchen wir so etwas wie eine dritte Dimension. Nämlich wir brauchen so etwas wie das Vorhandensein von Artefakten, exteriorisierten, verdinglichten,
also der Faustkeil, den
Gestalten, Gegenständen, die in der historischen Zeit, an denen auch sozusagen Neuerungen vorgenommen werden können. Mhm. Und die Frage wäre jetzt vielleicht auch an Sie, also ich habe mal auch so von einer Population von Affen irgendwo in Südostasien, die haben irgendwie gelernt, ihre Kartoffeln mit Salzwasser am Meer zu waschen und haben das dann durchaus auch von einer Generation, weil es besser geschmeckt hat, haben das durchaus auch weitergegeben. Aber ich glaube, das wäre jetzt immer noch gewissermaßen, da wäre jetzt dieses zweite Moment, nämlich, dass man da ein Artefakt schafft, das man auch weiterentwickeln kann, vielleicht nicht gegeben.
Ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Werkstoffkunde, gell? Oder Werkzeugkunde.
Ja, also, was Sie ansprechen, ist ja die kumulative Evolution, dass man immer mehr aus einer Sache macht, also aufbauend auf einfachen Anfängen wird daraus was Komplexes und Kompliziertes. Und es ist durchaus so, dass das bei der materiellen Kultur, also bei dem, was man anfassen kann, bei Schimpansen zumindest doch der Fall zu sein scheint. Also ich habe hier mal so mitgebracht Werkzeuge, die wilde Schimpansen in Westafrika verwenden. Zum einen sind die sehr spezifisch für den jeweiligen Zweck. Also das ist nicht einfach nur ein Stock, sondern dies hier ist ein Grabstock, mit dem kann ich jetzt in die Erde gehen und feststellen, wo ein Hohlraum ist, und darunter sind dann, wenn es eben hohl ist, nicht unbedingt Termiten, in diesem Fall sind stachellose Bienen. Wenn ich das denn gefunden habe, dann benutze ich hier so einen Bürstenstock, da wird vorher zugerichtet mit den Zähnen, weil dann die Oberfläche größer ist, und löffele da den Honig aus. Und wenn ich dann das Loch schon richtig erweitert habe, dann nehme ich diesen kleinen Löffel, um da dann noch so richtig die Sache auszukratzen.
Das ist ein richtiger Knigge.
Da braucht man verschiedene Pflanzenarten für, weil das unterschiedliche Biegsamkeit benötigt und Festigkeit. Dies ist wieder ein anderes. Das habe ich jetzt zerbrechen müssen, weil ich es im Flugzeug nicht transportieren konnte. Die Bäume haben mir das heute Morgen abgenommen. Das war also so lang. Das ist eine Ameisenangel. Die ist jetzt, da ist die Barke abgemacht, damit sich die Ameisen da schön dran festbeißen können und so weiter. So, das lernen die nicht alle, jeder für sich alleine, ja? Sondern das wird sozial weitergegeben und vermutlich, ich sag mal, dies wäre jetzt ein einfaches Artefakt, dies ist schon komplizierter mit dem Bürstenende. Jetzt könnte ich noch mehr Beispiele nennen, das will ich jetzt mal nicht machen, aber ich behaupte mal, dass es, wenn man auf die Ebene der Artefakte geht, durchaus eine kumulative Evolution bereits bei anderen Tieren als Menschen gibt.
Aber ist es Kultur oder ist es Fähigkeit zu kulturellem Verhalten?
Gut, dann kommt es ja darauf an, was ist Kultur. Und heute ist ja die Sache, dass man sagt, Kultur ist eigentlich, wenn sich die Bevölkerungen der gleichen Art in ihrem Verhalten unterscheiden. Wenn es also eine Verhaltensvielfalt gibt. Hier in Deutschland, wenn ich also sage, wenn ich skeptisch bin, dann mache ich so. Das bedeutet nein, und wenn ich das gleiche in Indien mache, dann bedeutet das ja. Das ist völlig arbiträr. Also, dass man solche arbiträren Symbole findet für irgendwas, was man ausdrücken will. Und da gibt es inzwischen ganz viele Beispiele, dass das auch bei anderen Tieren als Menschen der Fall ist.
Das akzeptieren als Begriff?
Naja gut, die Fähigkeit zu kulturellem Verhalten, die sehe ich natürlich auch. Also ich sehe auch Sozialverhalten, das ist natürlich ein anderer, also ich sehe viele Faktoren, die in der ganzen Evolution eine Rolle spielen. Die Frage ist, wie die verknüpft sind. Ja, also wir haben die Anatomie, wir haben das Gehirn, wir haben Sozialverhalten, wir haben Werkzeuge, ja, wir haben viele andere Faktoren. Und Und für mich ist eigentlich immer spannend zu sehen, dass wenn man die Faktoren einzeln betrachtet, ja, dann gehen die ewig weit zurück. Ja? Genau. Ich meine, wenn ich auch das Gehirn angucke, ja, ich meine, alle Primaten haben verglichen mit dem Rest der Säugetiere das relativ größte Gehirn. Ja? Mhm. Alle Primaten haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Ja? Dann die Fähigkeit zu kulturellem Verhalten geht auch ewig weit zurück. Ja? Das heißt, für mich ist immer die Frage, na, sind es die Einzelfaktoren, und da kann ich eigentlich keine Grenze sehen, oder ist es dann eben die Vernetzung dieser Faktoren, ja, die Faktoren, die sich dann gegenseitig auch beeinflussen. Ja?
Womit wir wieder bei Quantität und Qualität wären, ja? Also, ja, dass die Summe der Teile mehr ist.
Mehr ist, ja, als nur die Einzelteile. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das mit Homo sapiens, also vielleicht vor 200.000 Jahren, biologisch modernen Homo sapiens dann verknüpft ist.
Ja, ja, aber ist es wirklich ein Unterschied, wenn ich eine Rakete baue, wo ich Ursache und Wirkung verstehen muss, oder wenn ich so einen Faustkeil habe, wo ich Ursache und Wirkung verstehe? Also ist jetzt ein großer Unterschied zwischen der Ursache und Wirkung, die jetzt hier in der Handhabung dieses Werkzeugs ist, oder wenn ich jetzt irgendeinen Motor baue?
Das ist Technik, ja. Deswegen, da würde ich auch nicht unbedingt von Kultur sprechen. Das ist Technik, ja, wo natürlich auch Kultur anfängt. Und da, das ist völlig klar. Das ist ein Betriebssystem, das könnte jetzt genauso gut ein Laptop sein, ja. Das ist das andere Ende. Da würde ich sagen, okay. Okay. Aber für mich ist einfach dann die Frage nach Symbolen, ja, nach symbolhafter Sprache, ja, nach Kunst, ja, dann und kommen Musik,
Religion,
ja,
und Musik,
genau, ja, diese Sachen, ja.
Na, da würde ich jetzt natürlich aus der Tasche ziehen, ja, irgendwelche Anekdoten, die wir mittlerweile haben. Also es gibt Schimpansenweibchen, die knoten das Fell eines erbeuteten Stummelaffen zusammen und hängen sich um den Hals. So, ist das jetzt Kunst?
Nee, ist Religion.
Ja, ist es Religion, okay,
oder ist Sozialverhalten?
Ja. Ich mache mal einen Schnitt. Unlängst wurden, wir kommen nämlich nochmal auf unsere lieben Kollegen, die Affen, zu sprechen, in einem deutschen Flughafen bei der Kontrolle tote Affen im Gepäck gefunden. Souvenirstück. Promis wie Michael Jackson haben es vorgemacht. Affen als Haustiere sind cool, und anderswo isst man Affen als Buschfleisch. Die Haltung unseren Verwandten gegenüber ist stets dieselbe, mit dem Erfolg, dass die Affenbestände nicht nur in Indonesien, Malaysia, Kamerun und anderen Orten in Afrika und Asien massiv rückläufig sind. Von den uns derzeit bekannten, Sie korrigieren mich, 634 Primatenarten der Welt, ist die Hälfte unmittelbar vom Aussterben bedroht.
Mit der Säge kommt der Tod, prognostiziert der WWF. Jede Minute verschwindet eine Fläche des Regenwaldes, so groß wie 3 Fußballfelder. Dies hat Folgen für das Weltklima, aber auch für die Artenvielfalt. Manche Tiere sterben, andere werden vertrieben. Auch die nächsten Verwandten des Menschen, die Affen, leiden. Fühlen sie die Veränderungen, den Lärm der Kettensägen, das Abholzen der Bäume, die breiten Schneisen, den Verlust am eigenen Leib?
Affen spüren Bedrohung, Affen spüren Angst und Wut, und wir reagieren auch sehr ähnlich, wenn wir unseren Lebensraum verlieren, wenn wir Freunde, Verwandte verlieren. Das spüren Affen genauso wie wir.
Fast jede zweite Affenart ist vom Aussterben bedroht, lautet das Fazit britischer Wissenschaftler. In ihrer Studie erwähnen sie 317 verschiedene Primaten, die auf der roten Liste stehen, mit steigender Tendenz. Die Bedrohung geht vom Menschen aus. Er zerstört ihren Lebensraum.
Der Rückgang der Lebensräume und die Einengung der Affen in ihren Lebensräumen fördert natürlich stressbedingte Reaktionen. Die Tiere sind leicht erregbar, sie sind nervös, sie entwickeln auch Depressionen. Und das hat auch zur Folge, dass Arten, auch wenn sie nicht direkt gejagt werden, seltener werden, weil sie sich nicht mehr gut fortpflanzen können.
Besonders katastrophal ist die Lage an der Elfenbeinküste. Hier blieben nur noch 3-4% des Waldes übrig. Das Resultat: die Schimpansenpopulation ist zusammengebrochen. Nach einer Untersuchung des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie ist der Bestand der Schimpansen innerhalb von 2 Jahrzehnten auf 1/10 geschrumpft. Im Vergleich zu den 60er Jahren liegt die Zahl sogar nur noch bei 1%. Die meisten Schimpansen leben jetzt in einer Schutzzone, im Nationalpark.
Es ist nicht nur die Elfenbeinküste, in denen sich Tragödien abspielen. Es sind alle Nachbarländer in Afrika, in Asien und auch in Südamerika. Die Bevölkerung dieser Länder explodiert. Die Menschen brauchen Ernährung, sie suchen nach landwirtschaftlichen Flächen. Und die finden sie erst dann, wenn der Wald gerodet ist.
Ein Flug über die Insel Borneo zeigt die drastischen Ausmaße des rapiden Wandels. Zunehmend verschwinden auch hier viele Arten. Das wertvolle Tropenholz wird gefällt und teuer verkauft. Für die Affen wird das Überleben schwierig. Juristisch sind sie zwar geschützt, aber es fehlen die Beschützer. Ihr Lebensraum wird geopfert, nicht für Weideland und Siedlungen, sondern für wirtschaftliche Interessen.
Hier haben wir es damit zu tun, dass große Konzerne den Wald einfach umwandeln in Monokulturen. Das sind Plantagen aus Ölpalmen oder schnell wachsenden Baumarten für die Zellstoffgewinnung. Und diese sind natürlich als solche artenarmen Lebensräume überhaupt nicht geeignet für hochspezialisierte Arten wie den Orang-Utan.
Waldmensch, so nennen die Malaien den Orang-Utan, weil er viel Zeit auf Bäumen verbringt. Doch diese werden immer weniger. Aber es ist nicht nur der Kahlschlag des Regenwaldes, der den Affenmenschen bedroht. Auch Wilderer machen Jagd auf ihn. Sie essen das Fleisch oder verkaufen die Jungtiere an Händler. Gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch über 300.000 Orang-Utans auf Borneo, so existiert heute nur noch ein Fünftel.
Es gibt organisierte Händlerringe auf Borneo, die speziell Jungtiere suchen, um sie später illegal als Haustiere zu verkaufen. Das ist auch in Indonesien illegal. Der Orang-Utan ist dort sehr streng geschützt. Aber um diese Jungtiere zu fangen, muss man sich vergegenwärtigen, dass die Mutter dabei getötet wird. Das heißt, keine Orang-Utan-Mutter lässt ihr Junges im Stich. Diese wird aus dem Baum geschossen und die Wilderer hoffen dabei, dass das Jungtier überlebt. Und so werden schätzungsweise über 1000 Orang-Utans pro Jahr in den illegalen Handel gebracht.
Polizeiaktionen gegen den illegalen Handel gibt es nicht viele. Menschenaffen als Kinderersatz sind auf Borneo keine Seltenheit. Genauso wenig wie Attraktionen im Vergnügungspark, die uns Europäer an den Zirkus erinnern. Brauchen wir Affen nur noch für die Unterhaltung? Menschen verfügen über Wissen und Bewusstsein. Doch wie gehen sie damit um? Bedeutet Zivilisation in erster Linie persönliche und wirtschaftliche Bereicherung? Die Ausrottung anderer Arten?
Wer übrigens glaubt, dass der Verkauf der Tropenhölzer den Einheimischen zugute käme, der irrt. Da gibt es Untersuchungen drüber. Den meisten Profit machen immer noch die Firmen aus Europa und Südostasien. Wie können wir denn die Affen schützen, Herr Sommer?
Ich glaube, der Zug ist schon längst abgefahren. Also wir hängen da ja alle mittendrin. Ich bin heute Morgen mit dem Flugzeug gekommen. Der Treibstoff, der kommt aus dem Niger-Delta. Da wurden die Schimpansen für abgeschlachtet. Ich habe, wie Sie auch, einen Ohrstecker. Das kommt irgendwo der Rohstoff aus dem Kongo-Becken. Wir telefonieren mit unserem Handy, da ist ein Erz drin. Das wird ausgegraben im Kahuzi-Biega-Nationalpark. Da sind in den letzten 10 Jahren 10.000 Gorillas für abgeschlachtet worden. Wir erwärmen die Atmosphäre. Das führt zu Veränderungen im Lebensraum der Primaten. Und ich glaube, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass wir überhaupt noch Natur haben werden in 10, 20 Jahren. Wir müssen einfach uns damit abfinden, dass wir bestenfalls Inseln erhalten können. Mhm. Und da machen wir eine Mauer drumherum und da stellen wir Soldaten, Blauhelm-Soldaten der UNO drumherum. So schlimm ist es mittlerweile. Und wir sind die letzte Generation, die noch über diese Wildnis romantisiert. Wenn wir hier in 30 Jahren sitzen, dann ist das Geschichte gewesen.
Harte, harte Aussage.
Ja, ich verbringe viel, viel Zeit in den Tropen.
Ja, ich weiß. Sie sind oft da.
Deshalb bin ich zu dem Schluss gelangt, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht, sich dagegen stemmen zu wollen.
Könnte man dann vielleicht den Gedanken stark machen, dass jetzt auf einer globalen Ebene, wie zum Beispiel ja auch die UNESCO, so etwas wie eine Weltkulturerbe-Bewegung ins Leben
gerufen
hat.
Das ist ja auch schon so,
diese Welt-Naturerbe-Bewegung zu verstärken und eben in möglichst massive Unterstützung zu...
Welterbearten, das sind die großen Menschenaffen mittlerweile.
Aber vor 50 Jahren gab es in Afrika Zoos, wo Menschen gelebt haben. Ja. Mhm. Sonst waren überall Tiere, ja, und jetzt ist es andersrum. Jetzt sind überall Menschen und jetzt gibt es so ein paar Zoos, ja, die nennt man Nationalparks, und da leben eben noch ein paar Tiere. Ja. Und also ich kann das voll bestätigen, ja. Und die Menschen in Afrika, muss ich noch dazu sagen, ja, die haben ja zum Teil diese Tiere noch nie gesehen. Also da fehlt völlig der Bezug eigentlich zu dem eigenen Lebensraum. Ja. Deswegen kann man da auch nicht erwarten, ja, dass da nun ein besonderes Bewusstsein davon ausgeht.
Wäre ja bei uns auch nicht so. Also wer trauert schon den Bären und den Wölfen nach, die es bei uns gab? Die leben in den Grimmschen Märchen und wir kennen die nur aus der Mythologie.
Ja, wobei natürlich hier das schon ein bisschen länger her ist. Ja,
Sie versuchen ja den Menschen dort zumindest was zurückzugeben. Also es ist ja ein Projekt, was Sie sehr stark unterstützen.
Ja gut, aber das geht ist in so eine ähnliche Richtung. Es geht um ein regionales oder lokales Wissen der Menschen, was nicht vorhanden ist und was wir eigentlich fördern wollen. Ja, da geht es auch um Bezug zu einem eigenen Lebensraum. Ja, das geht natürlich, ich meine, wenn man sieht, wie viele Bäume da jeden Tag abgehackt werden, nur um Ziegel zu brennen. Ja, und ich meine, das bezieht sich, ob das jetzt auf Vegetation bezogen ist oder auf Tiere, völlig egal. Dieses Bewusstsein, ja, dass man in einem Lebensraum lebt und man diesem Lebensraum auch entweder was Gutes oder was Schlechtes antun kann, das ist nicht vorhanden. Und daran arbeiten wir, ja, auch in unserem Projekt.
Also gesetzliche Bestimmungen würden überhaupt nicht mehr helfen?
Naja, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Also ich meine, leben ja hier in einem unglaublichen Überfluss, aber nicht die allermeisten Menschen in tropischen Ländern, also die wissen heute nicht, was sie morgen essen werden.
Mhm. Es kommt ja noch ein anderer Aspekt dazu, der ist vielleicht nur als marginal anzusehen angesichts dieser, sagen wir mal, fast katastrophenartigen Szenarios, die Sie uns jetzt hier vorgestellt haben. Aber wir sind ja unter anderem auch Wissenschaftler und eben interessiert am Verständnis dessen, wie eben der Mensch so im Laufe der Evolution sich entwickelt hat. Nun scheint es so gewesen zu sein, dass in dieser Linie, die dann zu Homo sapiens geführt hat, alle Alternativversuche, die es gegeben hat, und da gab es ja etliche Verzweigungen, alle im Nichts geändert sind. Also wir haben diese Produkte nicht mehr als lebende Spezies vor uns und können sie auch nicht analysieren und begeben uns jetzt einer weiteren Vergleichsmöglichkeit, nämlich die ganzen Primaten, die es vielleicht in kurzer Zeit nicht mehr geben wird.
Das war leider schon das Schlusswort. Herzlichen Dank. Übergänge zwischen Affe und Mensch sind fließend, da würde ich Ihnen recht geben. Zwischen Mensch und Mensch gelegentlich auch. Frage der Perspektive. Wenn Sie diese erweitern wollen, weitere Informationen finden Sie und Literaturhinweise und Links zur wissenschaftlichen Arbeit meiner Studiengäste auf unserer Internetseite www.dreiser.de/skobel. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Und kommende Woche dann ein Thema, das zunehmend wichtiger wird, auch wenn wir die Arten vernichten, für die Bewältigung der Zukunft, nämlich Weisheit. Was lässt sich über Weisheit jenseits der Philosophie sagen, psychologisch etwa? Was zeichnet weise Menschen aus und wie kann man Weisheit erlernen? Mehr über Weisheit kommenden Donnerstag mit spannenden Gästen. Bis dann.